anders als die SPD. Und das ploppt auf, jetzt wo die Genossen und Genossinnen allesamt zu entscheiden haben, ob sie diesem Vertrag zum Durchbruch verhelfen möchten. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Berliner SPD wirbt bei der Parteibasis um Zustimmung für eine schwarz-rote Koalition. Der Co-Vorsitzende Hiekel sagte im RBB 24 Inforadio, es gebe gute Gründe, den Koalitionsvertrag mit der Union anzunehmen. Die SPD habe sehr viel erreicht. Als Beispiele nannte er etwa die Verlängerung der Mietpreisbremse und die Fortsetzung des Deutschlandtickets. Dass die Jusos in Berlin und Brandenburg einen CDU-Kanzler Merz ablehnten, sei ein natürlicher Reflex. Um Mitternacht beginnt bei der SPD ein Online-Voting. Die Partei lässt ihre Mitglieder 2 Wochen lang über den Koalitionsvertrag abstimmen. Bei der CDU entscheidet Ende des Monats ein kleiner Parteitag über Schwarz-Rot. Die CSU hat dem Koalitionsvertrag bereits zugestimmt. Der designierte Bundeskanzler Merz hat ein Fragezeichen hinter die geplante Senkung der Einkommenssteuer gesetzt. In der ARD verwies er auf eine entsprechende Passage im Koalitionsvertrag mit der SPD. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht wörtlich, wir werden die Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken. Sicher sei das aber nicht, betonte der wohl nächste Kanzler Friedrich Merz in der ARD-Sendung Karin Mioska. Denn im Koalitionsvertrag ist auch festgehalten, dass alle Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Die Erhöhung von Steuern auf hohe Einkommen zur Gegenfinanzierung, wie es die SPD vorgeschlagen hat, lehnte Merz erneut ab. Wörtlich sagte der CDU-Vorsitzende, wir haben einen Koalitionsvertrag und da steht keine Steuererhöhung drin, es wird auch keine geben. Komplett ausschließen wollte Merz Steuererhöhungen aber auch nicht.
Der ukrainische Staatschef Selenskyj hat US-Präsident Trump aufgerufen, sich persönlich ein Bild von den Zerstörungen in der Ukraine zu machen. So könne Trump vor weiteren Entscheidungen verstehen, was der russische Angriffskrieg anrichte, sagte Selenskyj dem US-Sender CBS. Die Lage in der Ukraine wird auch Thema beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Von dort Helga Schmidt.
Es ist vermutlich das letzte Mal, dass Annalena Baerbock Deutschland im Rat der europäischen Außenministerinnen und Außenminister vertritt. Sie wird sich verabschieden. Nach Angaben von Diplomaten wird es ansonsten eine ganz normale Sitzung. Dazu gehört auch dieses Mal wieder ein Bekenntnis der EU-Minister, die Ukraine mit mehr Waffen zu unterstützen, weil kaum jemand noch damit rechnet, dass die Unterhändler von Donald Trump eine echte Waffenruhe erreichen. Sie verhandeln zwar mit Russland, sagen Diplomaten, aber gleichzeitig lässt Putin zivile Ziele in der Ukraine bombardieren.
Die Europäische Union verstärkt ihre finanzielle Unterstützung für die palästinensische Autonomiebehörde. Nach Angaben der Nahostkommissarin der EU, Schuica, sollen in den nächsten 3 Jahren weitere rund 1,6 Milliarden Euro bereitstehen. Die Auszahlung des Geldes sei aber an Reformen geknüpft, betonte Schuica. Die Palästinenser Regierung steht wegen Korruption und mangelhafter Verwaltung in der Kritik. Sie ist lediglich für einige Gebiete im Westjordanland begrenzt zuständig. Im Gazastreifen herrscht die radikal-islamistische Hamas. 2 Tage nach Beginn der Abrissarbeiten an der Berliner Ringbahnbrücke ist der mittlere Teil über den S-Bahn-Gleisen komplett abgetragen. Seit dem frühen Montagmorgen wird der Bauschutt abtransportiert, heißt es von der Autobahngesellschaft. Beton, Stahl und andere Materialien sollen recycelt werden. Parallel wird die etwas weiter nördlich gelegene Westendbrücke abgerissen, die ebenfalls zur A100 gehört. Geplant ist, dass die Arbeiten zum 25. April beendet sind. 3 Tage später soll dann die Ringbahnlinie der S-Bahn wieder durchfahren. Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte sein Sohn im Online-Dienst X mit. Demnach starb Vargas Llosa in der Nacht friedlich im Kreis seiner Familie. Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg.
Vargas Llosa, geboren 1936, erlangte als junger Schriftsteller Bekanntheit mit seinen umgangssprachlichen, beißenden Visionen von Korruption, moralischen Kompromissen und Grausamkeit in Peru. Er schloss sich einer Gruppe von Schriftstellern wie dem Kolumbianer Gabriel García Márquez und dem Argentinier Julio Cortázar an, die in den 1960er Jahren als Mitglieder der lateinamerikanischen literarischen Boom-Generation Berühmtheit erlangten. 2010 erhielt er den Literaturnobelpreis. Stets verwandt war Vargas Llosa sein Schreiben auch mit politischem Wirken. 1990 kandidierte er für das Amt des peruanischen Präsidenten und unterlag Alberto Fujimori.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute erst ein Wechsel aus Sonne und Wolken, später einzelne Schauer, oft aber auch trocken bei 21 bis 22 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Wannsee 9 Grad und in Marzahn 13, in Neuruppin 8 und in Senftenberg 12 Grad. Morgen nach freundlichem Start zunehmend wolkig, gelegentlich etwas Regen bei weiterhin frühlingshaften 22 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Die neue Bundesregierung ist noch nicht am Start. Friedrich Merz ist auch noch nicht Kanzler. Aber es gibt jetzt Diskussionen zwischen Union und SPD, wie denn der verabredete Koalitionsvertrag wohl genau gemeint ist. Und das betrifft dann zum Beispiel Passagen zur Einkommenssteuer und zum Mindestlohn. Gestern Abend hat Friedrich Merz in der ARD Zweifel an der geplanten Senkung der Einkommenssteuer für mittlere und geringe Einkommen geäußert. Er sagte bei Karin Mioska, also in der Talkshow da, alle Vorhaben der künftigen Koalition stünden unter dem Vorbehalt, dass sie auch finanzierbar sind.
Das wollen wir erreichen, aber wir machen keine Versprechungen, die wir nicht erfüllen können. Und das ist etwas, was mich auch mit Lars Klingbeil verbindet. Bin ich auch sehr dankbar, dass wir das in diesen Verhandlungen so herausgearbeitet haben, dass das eine gemeinsame Überzeugung ist. Wir machen das schnörkellos. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten wollen und auch halten können. Mhm. Und lieber sind wir ein bisschen besser, als wir versprochen haben, als dass wir so wie in der ausscheidenden Regierung ständig hinter den eigenen Ansprüchen hinterherlaufen.
Ähnliches gelte auch für den Mindestlohn. Auch dieser stehe unter dem Vorbehalt, dass er bezahlbar ist, sagte designierte Bundeskanzler Friedrich Merz. Anders sieht das die SPD. Der noch amtierende, also geschäftsführende Bundesarbeitsminister Hubertus Heil rechnet fest damit, dass die 15 Euro Mindestlohn im nächsten Jahr sicher kommen werden.
Für den Mindestlohn haben wir besprochen, dass wir die 15 Euro erreichen wollen im Jahre 2026. Und das machen wir, indem die Mindestlohnkommission sich an die eigene Geschäftsordnung hält. Da steht, dass 60% des mittleren Einkommens neben der Tarifentwicklung eine Grundlage sind. Es geht darum, dass Arbeit einen Unterschied macht, dass Arbeit sich lohnt und dass der Mindestlohn armutsfest ist. Und deshalb muss er deutlich steigen, der wird es auch.
Das sagt Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD heute im ZDF Morgenmagazin. Der Abriss der Ringbahnbrücke läuft und man kann das ja, da haben wir schon öfter darauf hingewiesen, auch über eine eigens eingerichtete Webcam beobachten, wie die Bagger da arbeiten. Und wer das heute Morgen gemacht hat, der sieht, große Teile der Brücke liegen schon in Trümmern am Boden. Sieht für den Laien also nach einem ganz guten Fortschritt aus. Unser Reporter Raphael Knob war heute dort und kann mehr dazu sagen, ob die Arbeiten nach Plan laufen.
Ja, obwohl ja ein Tag später auch mit diesem Komplettabriss jetzt begonnen wurde, liegt wohl die Autobahn GmbH voll im Zeitplan. Also die Brücke soll tatsächlich bis nach Ostern dann erstmal abgerissen werden. Und es sieht auch wirklich schon gut aus. Also der Teil über den Gleisen der Ringbahn, der ist komplett schon abgefräst. Diese Betonteile sollen heute insgesamt sollen ja 11.000 Tonnen Schutt hier abtransportiert werden. Also ich finde auch, es sieht sehr zügig und sehr schnell aus.
Bevor die Planungen für die neue Brücke so richtig beginnen, soll die Ringbahn wieder durchfahren können und das möglichst schnell, sagt unser Reporter.
Das ist tatsächlich die höchste Priorität erstmal, dass die Ringbahn wieder rollt und das soll auch schon Ende des Monats passieren. Also man will jetzt hier wirklich das noch weiter abreißen, erstmal über den Schienen abtransportieren. Dann müssen ja auch wieder diese Baustellenstraßen, die extra eingerichtet wurden, erstmal wieder abgebaut werden. Also da so ein bisschen logistischer Aufwand und dann soll die Ringbahn laut Plan, wenn es so weitergeht, dann Ende des Monats, Anfang Mai wieder rollen.
Sagt unser Reporter Raphael Knob. Der Abriss der Ringbahnbrücke läuft also bisher nach Plan. Heute wird es ein weiteres Treffen der EU-Außenminister geben zu der Ukraine. Konkret soll es um neue militärische und finanzielle Unterstützung für Kiew gehen. Gestern Abend gab es brutale Angriffe der russischen Armee in der Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine. Sind bei der Explosion von 2 Raketen 34 Menschen getötet worden. Mehr als 100 wurden verletzt. Die meisten Opfer sind Zivilisten. Aus Kiew unser Korrespondent Florian Kellermann.
Der Angriff sei mit 2 ballistischen Raketen erfolgt, teilte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Abend mit. Eine habe ein Gebäude der Universität in Sumy getroffen. Die andere sei auf offener Straße in einigen Metern Höhe explodiert. Nach Zelenskys Ansicht sei fehlender internationaler Druck auf Russland mitverantwortlich. Am Freitag ist ein Monat vergangen, seit Russland den US-amerikanischen Vorschlag einer vollständigen und bedingungslosen Waffenruhe zurückgewiesen hat. Der Kreml hat keine Angst und deshalb beschießt er die Ukraine mit ballistischen Raketen. Deshalb schickt er jede Nacht an die 100 Kamikaze-Drohnen los auf ganz gewöhnliche ukrainische Städte. Das lässt sich nur mit Druck, mit entschlossenem Handeln ändern. Aus Zelenskys Ausführungen wurde deutlich, dass er damit vor allem die US-Administration von Donald Trump meinte. Führenden europäischen Politikerinnen und Politikern, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, dankte er für ihre Anteilnahme wegen des Angriffs vom Sonntag. Die Raketen schlugen im Zentrum von Sumy ein. Die Stadt im Nordosten der Ukraine liegt weniger als 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Eine Reporterin von Radio Svoboda berichtete unmittelbar nach den Einschlägen vom Ort des Geschehens. In ihrem Video sind ringsherum brennende Autos und zerstörte historische Gebäude zu sehen. Viele Menschen seien hier am Sonntagvormittag unterwegs gewesen. Familien mit Kindern seien spazieren gegangen, so die Reporterin. In der Nähe gäbe es zahlreiche Cafés und Restaurants. Auch ein städtischer Linienbus sei getroffen worden und völlig ausgebrannt. Dazu sagte der Leiter der Militärverwaltung von Sumy, Volodymyr Artyuch. Praktisch alle Passagiere des Busses sind gestorben. Diese Menschen waren gerade auf dem Weg zurück vom Gottesdienst. Gerade als der Bus vorbeifuhr, ist der Gefechtskopf der Rakete über ihm explodiert. Am Tag des Angriffs feierten auch in der Ukraine alle Christen Palmsonntag. Der ukrainische Publizist Vitali Portnikov kommentierte, Russland versuche es kaum noch zu kaschieren, dass es gezielt die ukrainische Zivilbevölkerung treffen wolle. Ein wichtiges Ziel solcher Angriffe ist es, die ukrainische Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Ukrainer sollen daran erinnert werden, dass nur eine Kapitulation vor Russland die Raketenangriffe auf ihre Städte beendet. Die Armee kann eventuell den russischen Vormarsch aufhalten, aber Raketenangriffe kann sie nicht verhindern. Der russische Angriff führte allerdings auch innerhalb der Ukraine zu Schuldzuweisungen. Am Sonntag habe die Militärverwaltung von Sumy in der Innenstadt Soldaten der 117. Brigade versammelt, um ihnen Auszeichnungen zu verleihen. Das erklärte der Bürgermeister von Konotop, einer kleineren Stadt im Bezirk Sumy, Artem Semenichin. Den Soldaten sei zwar nichts passiert, aber Russland werde ihre Anwesenheit in der Stadt nun nutzen, um den Angriff zu rechtfertigen. Es war der zweite verheerende russische Raketenangriff innerhalb von 10 Tagen. Vor etwas über einer Woche schlug eine ballistische Rakete in der Stadt Kryvyi Rih im Südosten der Ukraine in einem Wohnviertel ein und tötete 19 Menschen.
Der Bericht unseres Korrespondenten in Kiew, Florian Keller.
RBB 24 Inforadio Sport.
6 Jahre in der Fußball-Bundesliga, darauf sind die Fans von Energie Cottbus bis heute sehr stolz. Aber der Verein ist in den letzten Jahren abgestürzt bis in die viertklassige Regionalliga. Nach dem Drittliga-Aufstieg im vergangenen Sommer marschierte Cottbus bis an die Tabellenspitze. Aber nach diesem Wochenende droht der Traum von der zweiten Liga zu platzen. Jakob Rüger aus der RBB-Sportredaktion ist bei mir im Studio. Jakob, was bedeutet diese 1:4 Niederlage bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund?
Ja, große Hoffnungen hatten die Energie Fans in dieses Spiel gesetzt, aber es gab die dritte Pleite innerhalb einer Woche. Energie Cottbus steht erstmals seit Ende Oktober, also seit dem 11. Spieltag, nicht mehr auf einem der 3 Aufstiegsplätze. Sie spielen eine ganz starke Saison, mit der niemand beim Aufsteiger gerechnet hätte, aber gerade ist die Enttäuschung und auch die Angst, den Zweitliga-Aufstieg zu verspielen, schon sehr, sehr groß in der Lausitz.
Wie ist diese sportliche Ergebniskrise zu erklären?
Ja, ich habe fast so ein wenig das Gefühl, dass die Mannschaft Angst hat, eben genau etwas zu verspielen. Also die Spieltage werden weniger, ein Aufstiegsszenario wurde realer in den letzten Wochen, die Berichterstattung wurde größer und das hat die Mannschaft in meinen Augen so ein bisschen gehemmt. Viele sprachen von einer einzigartigen Chance, in die zweite Liga zurückzukehren. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Cottbus deutlich über seinen Möglichkeiten gespielt hat bislang in dieser Saison. Aus einer Chance haben die gefühlt 2 Tore gemacht, um es mal symbolisch zu sagen, sind stets auch in Führung gegangen. Und diese Leichtigkeit, dieses Glück ist nun einfach nicht mehr da. Und die Gegner haben sich auch sehr gut auf den offensiven Cottbuser Fußball von Trainer Pele Wollitz eingestellt.
Kannst du denn den Cottbusser Fans noch Hoffnungen machen im Liga-Endspurt, was einen Aufstieg angeht?
Also ehrlich gesagt fällt mir das schon ganz schwer, denn mit Ingolstadt, Rostock und Viktoria Köln hat man noch 3 Teams aus der Top-7-Gruppe der Liga an den letzten 5 Spieltagen. Dazu punktet die Konkurrenz vor Cottbus, nämlich Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld und der 1. FC Saarbrücken nun wirklich auch konstant. Und wenn noch was geht, dann vielleicht in Richtung dieses dritten Platzes, des Relegationsplatzes. Und was vielleicht auf dem Weg dahin hilft, ist, dass nach dem Abrutschen auf Rang 4 jetzt der Druck auch so ein kleines bisschen weg ist. Und eines ist auch ganz klar, egal wo Cottbus dann am Ende auch landet nach den 38 Spieltagen, es war eine sehr erfolgreiche Saison, vor der viele Experten den Lausitzern eigentlich einen direkten Abstieg vorausgesagt haben. Also Cottbus hat overperformed, wie man so schön sagt.
Wie geht es jetzt in der Lausitz weiter, wenn der Aufstieg nicht gelingt?
Ja, das ist eine Frage, die vielen Energiefans so richtig Angst macht. 17 Verträge laufen aus. Viele Spieler haben sich natürlich in die Notizbücher größerer Vereine gespielt. Der Trainer Klaus-Dieter Wollitz hat zuletzt schon gesagt, wir können die finanziellen Erwartungen der Spieler einfach nicht mehr erfüllen. Und wenn wir dies tun, dann gehen wir als Verein pleite. Es ist eine schwierige Situation für Energie Cottbus, denn der Verein ist im unteren Tabellendrittel, was den Etat in der dritten Liga angeht. Es wartet ein großer Umbruch in der Lausitz, wenn der Aufstieg am Ende nicht gelingt. Das ist eine Chance und Risiko zugleich in meinen Augen, weil natürlich da auch relativ viel schief gehen kann. Und der Verein muss eigentlich auch schauen, dass er sein Umfeld, sprich Trainingsgelände, Stadion der Freundschaft, modernisiert und an die Profibedingungen anpasst. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist für langfristigen Erfolg bei Energie Cottbus für die Zukunft.
Dankeschön. Jakob Rüger aus unserer Sportredaktion. 5 Spieltage bleiben Cottbus in der dritten Liga noch, um den Traum vom Zweitliga-Aufstieg zu realisieren.
Werbung. Bei anderen bekommen Sie auf eine neue Küche 50%, vielleicht sogar mal 60 oder sogar 70. Bei Küchen aktuell bekommen Sie 100. 100% Qualität, 100% Service, 100% Vertrauen. Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen seit über 25 Jahren. Ohne Mondpreise und Scheinrabatte, 100%ig. Küchen aktuell, 17 Mal in Deutschland und unter küchenaktuell.de. Küchen aktuell.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Heute haben wir bei Sonne und Wolken. Am Nachmittag vereinzelt mal Schauer oder Gewitter zu erwarten. Meistens ist es aber trocken. Die Höchstwerte heute sind 19 bis 23 Grad angekündigt. Also das wird noch mal wärmlich, nachdem es frischlich war.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Hier geht es staulich weiter, vor allem auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin. Nach einem Unfall ist die Autobahn zwischen Ziesa und Wollin Richtung Berlin gesperrt. Auf dem Berliner Stadtring stockt es in beiden Richtungen zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Kurfürstendamm. In der Innenstadt läuft es insgesamt recht gut. Die Osterferien haben begonnen, hier und dort stockt es, unter anderem an der Kreuzung Schönhauser Allee und Wisbierstraße, am Juliusturm Richtung Charlottenburg, auf der Seestraße Richtung Stadtring, sowie stadteinwärts auf der Frankfurter Allee und Landsberger Allee in Fennpfuhl. Und bei den Gleisarbeiten auf der Osloer Straße in Gesundbrunnen beginnt heute ein neuer Bauabschnitt. Jetzt ist die Überfahrt in Richtung Bornholmer Straße an der Kreuzung Koloniestraße gesperrt. Das Linksabbiegen in die Koloniestraße nicht möglich. Und in Rummelsburg wird der Blockdammweg an der Kreuzung Hönower Wiesenweg in Richtung Köpenicker Chaussee gesperrt. Eine Umleitung ist beschildert. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
9.19 Uhr haben wir es gleich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Morgen. Friedrich Merz will ja Kanzler werden und streut via Bild-Zeitung Zweifel an den Abmachungen mit der SPD. Und zwar an Punkten, die den Sozialdemokraten besonders wichtig sind. Ja, ist da bald wieder Krisenmanagement gefragt oder machen die Genossen trotzdem mit? Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Berliner SPD wirbt bei der Parteibasis um Zustimmung für eine schwarz-rote Koalition. Der Co-Vorsitzende Hiekel hat im RBB 24 Inforadio gesagt, es gebe gute Gründe, den Koalitionsvertrag mit der Union anzunehmen. Die SPD habe sehr viel erreicht. Als Beispiele nannte er etwa die Verlängerung der Mietpreisbremse und die Fortsetzung des Deutschlandtickets. Dass die Jusos in Berlin und Brandenburg einen CDU-Kanzler Merz ablehnten, sei ein natürlicher Reflex. Um Mitternacht beginnt bei der SPD ein Online-Voting. Die Partei lässt ihre Mitglieder 2 Wochen lang über den Koalitionsvertrag abstimmen. Der wohl künftige Bundeskanzler Merz hat bekräftigt, dass die geplante Senkung der Einkommensteuer auf kleinere und mittlere Einkommen aus seiner Sicht noch nicht sicher ist. In der ARD betonte er am Abend, es sei zwar der gemeinsame Wille von Union und SPD, dieses Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen, aber man mache keine Versprechungen, die man nicht erfüllen könne. Alle im Koalitionsvertrag festgehaltenen Maßnahmen würden unter einem Finanzierungsvorbehalt stehen. Die Erhöhung von Steuern auf hohe Einkommen zur Gegenfinanzierung, wie sie die SPD vorgeschlagen hat, lehnte Merz erneut ab. SPD-Chefin Esken hat wiederholt gefordert, hohe Einkommen stärker zu besteuern. Nach dem russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Sumy mit mehr als 30 Toten hält die Kritik an. UN-Generalsekretär Guterres zeigte sich zutiefst schockiert. CDU-Chef Merz verurteilte den Angriff als Kriegsverbrechen. US-Präsident Trump nannte den Raketenbeschuss schrecklich. Der ukrainische Präsident Zelensky hat Trump zu einem Besuch eingeladen, so könne er sich selbst ein Bild der Zerstörung durch die russische Armee machen. Der russische Angriffskrieg ist heute auch Thema beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Für Deutschland nimmt die geschäftsführende Außenministerin Baerbock teil. Der Internetkonzern Meta steht ab heute in Washington vor Gericht. Die US-Handelsbehörde wirft der Facebook-Mutter vor, die Plattformen Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben, um seine Monopolstellung zu sichern. Aus Washington Carsten Kühntop.
Meta argumentiert, die beiden Plattformen böten viel mehr an, nämlich auch Entertainment, Messaging und Inhalte aller Art. Und da stehe man in einem harten Wettbewerb, zum Beispiel gegen TikTok oder YouTube. Sollte Meta unterliegen, könnte es gezwungen werden, Instagram und WhatsApp zu verkaufen. Firmenchef Zuckerberg war mehrmals im Weißen Haus und in Mar-a-Lago und versuchte, Präsident Trump zu einem Vergleich zu überreden. Die Wettbewerbsbehörde startete dieses Verfahren bereits während Trumps erster Amtszeit. Es könnte wegweisend sein dafür, wie das Kartellrecht künftig gegen die Internetriesen durchgesetzt wird.
Potsdam erinnert heute an die Opfer der Bombardierung der Stadt vor 80 Jahren. In der Nacht vom 14. auf den 15. April 1945 wurden große Teile der Innenstadt durch einen Luftangriff der britischen Royal Air Force zerstört. Fast 1600 Menschen kamen ums Leben. Zum heutigen Gedenken sagte Oberbürgermeister Schubert:
Der 14. April ist ja für Potsdam seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ein ganz besonderes Datum. Und gerade in diesem Jahr zum 80. Ende des Zweiten Weltkrieges ist es eingebettet in eine Vielzahl von Veranstaltungen, die wir um den Termin des Kriegsendes machen. Wir werden wie üblich in jedem Jahr die Nacht von Potsdam mit einem Requiem in der Nikolaikirche begehen.
Der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert, SPD. Im Anschluss an das Konzert gibt es im Potsdam Museum eine Gedenkveranstaltung, unter anderem mit Zeitzeugenberichten aus der Bombennacht. Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist tot. Er starb in der Nacht im Alter von 89 Jahren in Lima, wie seine Familie in einem Brief im Online-Dienst X mitteilte. Vargas Llosa galt als einer der großen Namen der lateinamerikanischen Literaturbewegung der 1960er und 70er Jahre. Für seine Bücher gewann er zahlreiche Preise. 2010 bekam er den Literaturnobelpreis, nachdem er bereits viele Jahre lang als Anwärter galt. In den vergangenen Monaten hatte sich Vargas Llosa von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute erst ein Wechsel aus Sonne und Wolken, später sind vereinzelte Schauer möglich, oft ist es aber trocken bei 21 bis 22 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Wannsee 9 und in Marzahn 13 Grad, in Neuruppin 8 und in Senftenberg 12 Grad. Morgen nach freundlichem Start zunehmend wolkig, gelegentlich etwas Regen bei weiterhin frühlingshaften 22 Grad. Die Zeit 9.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. In Seoul ist der Strafprozess gegen den abgesetzten Präsidenten Yoon eröffnet worden. Jun hatte ja Anfang Dezember in einem Haushaltsstreit das Kriegsrecht verhängt und damit eine politische Krise in Südkorea ausgelöst. Und Anfang April hat das Verfassungsgericht entschieden, Jun offiziell des Amtes zu entheben. Und nach dieser Entscheidung schlugen die Emotionen hoch. Seine Gegner lagen sich vor Freude in den Arm. Seine Unterstützer protestierten lautstark und unter Wehklagen gegen die Amtsenthebung. Nils Walker ist ARD-Korrespondent in Südkorea. Herr Walker, wie hat denn der Prozess begonnen?
Verhältnismäßig ruhig. Also es gab gar nicht mehr große Massenproteste, wie wir das ja noch vor einigen Wochen gesehen haben. Und es waren vor dem Gericht ungefähr 20 Menschen versammelt, die pro Jun eingestellt waren. Also überhaupt nicht mehr der große Massenaufdrang. Und der Prozess hat relativ normal angefangen, sogar ein paar Minuten früher als angesetzt. Jun ist auch persönlich erschienen, das musste er auch. Er hat sich nicht geweigert, hat seine Daten angegeben, seinen Namen, sein Geburtsdatum, was er im Moment gerade berufsmäßig macht. Und dann hat er erstmal geschwiegen, weil dann der Vorwurf, die Anklage vorgelesen wurde. Und dann hat er sich aber geäußert und hat das zurückgewiesen und hat gesagt, naja, das war doch eigentlich alles gar nicht so, wie hier dargestellt von der Staatsanwaltschaft.
Ja, was wirft die Staatsanwaltschaft dem abgesetzten Präsidenten vor?
Naja, die wirft ihm vor, dass er eigentlich so eine Art Staatsstreich vorgehabt haben soll. Also er hat ja das Kriegsrecht ausgerufen wegen eines Haushaltsstreits. Und da sagen eben die Staatsanwälte und auch viele Menschen in Korea, naja, das ist jetzt ein schon sehr großes Instrument, das er dafür ausgepackt hat. Und sie sagen, er wollte diesen Staatsstreich durchführen und er habe den vor allem auch lange im Voraus geplant mit anderen politischen Mitarbeitern seiner Partei. Und die Staatsanwaltschaft sagt, man kann es auch daran erkennen, dass er dann noch zügig Sicherheitskräfte eingesetzt hat, um das Parlament abzuriegeln, damit die Opposition, mit der er ja im Clinch lag, eben nicht mehr ins Gebäude reinkam, um die Abstimmung wirklich durchzuführen, wo er ja ein anderes Ergebnis dann herbeiführen wollte. Und da sagt die Staatsanwaltschaft, so geht das nicht, so ist die Verfassungsordnung dann eben gestört, also so wollen wir nicht, dass man das macht, das sieht unsere koreanische Verfassung nicht vor und das ist der Vorwurf. Und darauf steht tatsächlich nach koreanischem Recht im schlimmsten Fall für Jun die Todesstrafe. Das muss man aber gleich wieder ein bisschen einklammern. Die wurde seit Jahrzehnten nicht mehr verhängt in Südkorea.
Wie sieht denn Jun die Vorwürfe gegen ihn? Was sagt er dazu genau?
Er weist das zurück und er sagt, diese Vorwürfe, die seien gar keine Vorwürfe. Eigentlich habe die Staatsanwaltschaft nichts anderes gemacht, als einfach nur ein Protokoll vorzulesen, was da passiert sei. Man muss dazu sagen, Jun ist auch selber Jurist. Also da hat die Staatsanwaltschaft versucht, so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und sein Argument ist, das Kriegsrecht ausgerufen zu haben, war ja eigentlich nur eine Nachricht, die er ans Volk senden wollte, um zu unterstreichen, wie dramatisch die Lage bei diesem Haushaltsstreit nun eben gewesen ist.
Für den 3. Juni ist die Wahl eines neuen Präsidenten angesetzt und da gilt Oppositionsführer Lee als aussichtsreichster Kandidat. Momentan ist das so. Wie stehen seine Chancen?
Die stehen im Moment ziemlich gut. Das liegt aber nicht nur allein daran, dass Lee unbedingt so wahnsinnig populär ist. Also er hat schon eine hohe Popularität. Aber das liegt auch daran, dass die Partei von Jun im Moment noch total durcheinander ist. Die haben noch keinen Kandidaten. Die stellen sich jetzt erst der Reihe nach zur Verfügung und dann muss parteiintern abgestimmt werden. Und man rechnet damit, dass frühestens in 2 Wochen raus ist, wer denn überhaupt der Kandidat der konservativen Partei wird. Und da spielt Lee natürlich total in die Karten. Lee ist ein Politiker, der steht für eine Soziale, für eine liberale Politik. Er ist ein Arbeiterkind gewesen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Also seine Eltern waren Arbeiter, die waren bitterarm. Er hat als Kind auch in einer Fabrik gearbeitet und hat sich hochgearbeitet zum Politiker. Er war Arbeitsrechtler, er war Anwalt und steht eben dafür, dass er sagt, er möchte Sozialprogramme ausbauen. Zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen ist eine seiner Ideen. Und er ist auch jemand, der immigrationsoffen dasteht. Er sagt, Immigration brauchen wir in Südkorea, denn Südkorea hat auch eine alternde Gesellschaft. Allerdings ist er keiner, der Massenimmigration jetzt gut findet, aber er ist immerhin offener als die anderen Parteien. Er hat aber ein Problem und das ist ein Bestechungsskandal aus seiner Zeit als Bürgermeister von Seongnam. Das ist ein Vorort von Seoul und das könnte eventuell noch ein Stolperstein für ihn werden. Da sind aber die juristische Aufarbeitung noch nicht so weit, dass man das jetzt schon sagen kann. Umfragen zufolge ist er allerdings im Moment vorne bei 34%.
Und könnte er denn zur Beruhigung der Lage längerfristig auch beitragen? Also wovon hängt das ab, ob diese Präsidentenwahl zu einer Beruhigung führt?
Das hängt davon ab, ob er es schafft, wirklich das gespaltene Land jetzt wieder so ein bisschen zu einen. Südkorea geht es da ähnlich wie anderen Republiken und Ländern in dieser Welt, auch wie in den USA, wie in Großbritannien, auch wie in Deutschland, dass er eben wirklich zwei Seiten hat, die sich sehr gegeneinander stehen, und die muss er wieder zusammenbringen. Und ob er diese Aufgabe Herr wird, das werden wir sehen. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, weil er versucht, es mit Sozialprogrammen hinzubekommen.
Und wie sehen Sie noch den Prozess gegen Yoon? Wird er einer Haftstrafe entgehen können?
Es gab schon mal so einen ähnlichen Prozess, der war in den 1990er Jahren. Da wurde auch der Angeklagte, das war damals Herr Chun, zu einer Todesstrafe verurteilt. Die wurde dann im Nachhinein zu einer lebenslangen Haftstrafe umgewandelt. Wie es bei Yoon genau aussieht, ich bin jetzt kein Rechtler für koreanisches Recht, aber meistens ist es schon so, dass sich diese Verfahren einigermaßen ziehen, und die Staatsanwaltschaft hat bestimmt gute Gründe, ihn angeklagt zu haben.
Haben Sie vielen Dank. Das war Nils Walker, ARD-Korrespondent für Südkorea. In dem Land hat heute der Strafprozess gegen den abgesetzten Präsidenten Yoon begonnen. Und Sie haben es gehört, am 3. Juni gibt es dann die neue Präsidentenwahl. Und da aussichtsreicher Kandidat, der Oppositionsführer Lee. Die SPD-Basis muss dem Koalitionsvertrag mit der Union noch zustimmen. Und der Berliner Landesvorsitzende Martin Hiekel war heute früh bei uns im Interview. Er hat für ein Ja der Mitglieder geworben, anders als die Jusos. Der Bundesvorstand der SPD-Parteijugend hat sich für eine Ablehnung ausgesprochen. Ja, und auch die CDU muss dann noch votieren. Sie will das auf einem kleinen Parteitag Ende April machen. Das ist also nicht die Basis, sondern das sind dann Funktionäre, Delegierte. Bis dahin dürfte dann die Diskussion noch weitergehen, was denn drinsteht in der Vereinbarung, oder besser gesagt, wie man das interpretieren kann. Wie zukunftsfähig ist der Koalitionsvertrag? Ist er mehr als eine Absichtserklärung? Was denken Sie? Sind Sie zufrieden damit? Was fehlt Ihnen? Was macht Ihnen Sorgen? Darüber wollen wir heute Abend mit Ihnen sprechen, in unserer Sendung Mitreden, der ARD-weiten Diskussionssendung. Und heute kommt die Sendung vom Norddeutschen Rundfunk. Reporterin Alina Boje hat sich schon mal in Rostock umgehört.
Also ich meine, Mütterrente jetzt im Sinne von, wenn du Mutter bist, kriegst du mehr Geld in der Rente. Klingt super.
Ganz Bürgergeld abgeschafft finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ne?
Alle, die nicht arbeiten wollen, die sollten auch kein Geld bekommen.
Also man sollte meiner Meinung nach echt an anderen Enden sparen. Zum Beispiel beim Militär oder so.
Die Regierung das ganz gut hinkriegt, habe ich eher so meine Zweifel. Ja, dieses Sondervermögen, was jetzt aufgenommen wurde, naja, das sind Bestechungsgelder. Jeder kriegt da so sein Häppchen ab. Eine riesige Wählerfarge.
Ich denke mal, das dauert ein bisschen. Und an und für sich finde ich es ganz gut, was bis jetzt passiert ist. Ich freue mich drüber, wirklich.
Dass wenig für die Umwelt gemacht wird, das ist sehr schade. Also da hätten die wirklich einen größeren Fokus drauf legen können.
Das also stimmt zum Koalitionsvertrag, der steht. Ist es ein guter Plan zum Regieren? Darüber möchten wir heute Abend mit Ihnen diskutieren in Mitreden von 20.15 Uhr an bis 22 Uhr. Sie können ab 19.15 Uhr anrufen und Ihre Meinung dazu äußern. 08000 441777, oder Sie können auch eine Nachricht schreiben an mitreden.ard.de. Und während der Sendung können Sie sich wie immer auch über den YouTube-Kanal der Tagesschau beteiligen. Nach Frankreich. Der Autoverkehr in Frankreich ist für 15% der CO2-Emissionen des Landes verantwortlich. Um diese Zahl zu drücken und nebenbei noch die französische Wirtschaft anzukurbeln, hat die Regierung das sogenannte Leasing Social eingeführt. Geringverdienende können damit E-Autos für 100 Euro oder weniger im Monat leasen. Zum ersten Mal angeboten wurde das schon Anfang vergangenen Jahres, musste kurz danach aber wieder eingestellt werden, weil die Nachfrage zu groß war. Für diesen September ist nun eine Neuauflage geplant. Erläuterungen dazu von unserer Korrespondentin in Paris, Caroline Diller.
Emissionen runter, Produktion rauf und obendrein noch sozial weniger privilegierten Familien helfen. Das ist die Idee hinter dem sogenannten Leasing Social. Das Angebot richtet sich an Haushalte, deren Referenzeinkommen weniger als 15.400 Euro pro Jahr beträgt. Wer profitieren möchte, muss außerdem mindestens 15 Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt wohnen oder beruflich pro Jahr mehr als 8.000 Kilometer zurücklegen. Die Maßnahme war am 1. Januar 2024 gestartet und musste schon Mitte Februar wieder eingestellt werden, weil die Nachfrage durch die Decke ging. Statt der geplanten 20.000 bis 25.000 Bestellungen wurden doppelt so viele E-Autos mit Hilfe des Leasing Social finanziert. Die Höhe der staatlichen Zuschüsse während der ersten Runde: insgesamt 13.000 Euro pro Auto. Vor rund zwei Wochen hat Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher eine Neuauflage des Sozialleasings angekündigt, die im kommenden September starten soll. Allerdings mit neuen Konditionen, die aber noch nicht endgültig definiert sind. Offenbar sollen doppelt so viele Menschen davon profitieren können, das Budget aber um mehr als die Hälfte gekürzt werden. Heißt, die Höhe der individuellen Zuschüsse dürfte deutlich sinken. Welche Modelle von welchen Marken damit geleast werden können, ist Stand jetzt noch unklar. Das Sozialleasing ist ein Versprechen von Emmanuel Macron aus seinem Präsidentschaftswahlkampf 2022. Autos sind für mehr als 15% der französischen Treibhausgasemissionen verantwortlich und die Regierung will diese Quote drücken, um ihre Reduktionsziele bis 2030 einhalten zu können. Nebenbei will sie die europäische und besser noch die französische Produktion ankurbeln. 2024 galten die günstigsten Angebote beim Leasing Social zwischen 40 und 54 Euro im Monat für Autos, die zwar in Europa, nicht aber in Frankreich produziert werden.
Tja, und dieses Leasing Social war so erfolgreich für E-Autos, war das so erfolgreich, das soll jetzt in Frankreich im Herbst zurückkommen.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Das Zollchaos, verursacht vom Mann im Weißen Haus, verdirbt US-Verbrauchern offenbar den Appetit. Und das bekommt jetzt auch ein etabliertes Startup aus Berlin zu spüren. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion, um wen geht's?
Es geht um Kochboxen, es geht also um HelloFresh. Da sind in diesen Pappkartons alle Zutaten für eine Mahlzeit drin. Nur kochen muss man noch selber, also klingt ziemlich unkompliziert. Das passende Produkt für Menschen, die eben wenig Zeit zum Einkaufen haben und auch nicht wirklich kochen können und die bereit sind, dafür zu zahlen. Also eine Marktlücke, die HelloFresh aus Berlin schon seit Jahren bei uns beackert.
Ja, und wo ist jetzt der Bezug zum Zollkrieg?
Ja, das kann man sich wirklich fragen. Aber etwa 60% seines Geschäfts soll HelloFresh in den USA machen. Das ist eine Menge. Bisher jedenfalls, seitdem US-Präsident Trump den Handelsstreit angeschoben hat und mit höheren Zöllen eine Handelsmauer um die USA zieht. Seitdem sinkt leider das Verbrauchervertrauen dort in den USA. Klar, höhere Zölle, die bedeuten höhere Preise, Inflation. Und das schmeckt nicht nur Verbrauchern nicht. Es gibt eine Analyse der US-Bank JP Morgan, die erwartet, dass auch HelloFresh in Berlin in den USA deshalb weniger verkaufen wird. Nicht unmittelbar wegen der Zölle. Also die exportieren jetzt nicht deutsche Lebensmittel nach drüben, sondern einfach wegen der wirtschaftlichen Folgen innerhalb der USA. Verbraucher haben dann dort einfach weniger Geld, etwa für Kochboxen von HelloFresh.
Und welche Konsequenzen hat das für das Berliner Unternehmen?
Wir ahnen schon dunkel, keine erfreulichen. 13% hat die Aktie in den vergangenen vier Wochen verloren. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump sind es mehr als 18% minus. Also Analysten trauen der Aktie auch keine schnelle Erholung zu, eben wegen der hohen Umsatzabhängigkeit von US-Verbrauchern und wegen des deutlich eingedrückten Verbrauchervertrauens. Das Geschäftsmodell, das muss man wohl sagen, ist in der Krise. JP Morgan jedenfalls senkt den Daumen.
Und wie geht's HelloFresh derzeit?
Naja, man muss leider sagen, das Unternehmen sitzt schon seit einigen Jahren in der Stagnationsfalle. Die Umsätze, die sind seit 2022, also schon einige Jahre, kaum mehr gewachsen. Für ein Start-up ist das natürlich ein ziemlich dickes Warnsignal. HelloFresh will deshalb in einem Sparprogramm ab nächstem Jahr 300 Millionen Euro sparen. Eine dicke Summe, mehr als 100 Millionen Euro jährlich beim Personal. Und für dieses Jahr, da erwartet man nochmal eine Talfahrt beim Umsatz zwischen 3% und 8%. Also keine guten Nachrichten, aber trotzdem guten Appetit nachher.
Dankeschön, Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Heute Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer, aber meist trocken. Die Höchstwerte 19 bis 23 Grad. In Berlin liegen wir bei 11 bis 15, in Cottbus bei 13, in Potsdam bei 14 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Und wir haben einen Baustellenstau in Brandenburg auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Havelbrücke. 10 Minuten extra. Probleme auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin. Nach einem Unfall ist die Autobahn zwischen Ziesa und Wollin gesperrt. Auf dem Berliner Stadtring haben wir in beiden Richtungen dichten Verkehr zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Kudamm. In Adlershof ist das Adlergestell in Höhe Dörpfeldstraße wegen eines Polizeieinsatzes stadteinwärts gesperrt. Ansonsten läuft es insgesamt recht gut. Die Osterferien haben begonnen. Hier und dort stockt es allerdings noch, unter anderem an der Kreuzung Schönhauser Allee und Wisbierstraße und auf der Wollangstraße Richtung Pankow. Den Livestream im RBB 24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
9.40 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Irina Grabowski. Guten Morgen. Wie belastbar ist das, was Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart haben? Sie sind ja selbst gerade dabei, das an einigen Stellen zu zerpflücken. Und es geht da um die Deutungshoheit, wessen Handschrift dieser Vertrag eigentlich trägt. Mal sehen, welchen Einfluss das auf die Abstimmung bei der SPD haben wird. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Der Co-Vorsitzende der Berliner SPD, Hiekel, hat die Parteimitglieder aufgerufen, dem Koalitionsvertrag mit der Union zuzustimmen. Ab Mitternacht läuft das zweiwöchige Online-Voting der Parteibasis. Hiekel sagte im RBB 24 Inforadio, die SPD habe in den Verhandlungen viel erreicht. Dass die Jusos in Berlin und Brandenburg einen CDU-Kanzler Merz ablehnten, sei ein natürlicher Reflex.
Ein Koalitionsvertrag ist ja immer auch ein Kompromiss und es müssen sich beide Partner darin wiederfinden. Und was wir auch verabredet haben, ist, dass gerade im Bereich Migration und Integration auch eine Stärkung der Kommunen stattfinden soll. Wir haben auch drin verabredet, dass wir das Thema Mietpreisbremse weiterhin verlängern. Wir haben uns auch klar darauf verabredet, dass wir das Deutschlandticket behalten, dass das Rentenniveau stabilisiert werden soll. Also ich glaube, darum ist es auch ein guter Grund, diesem Vertrag zuzustimmen, aus sozialdemokratischer Sicht.
Der Co-Vorsitzende der Berliner SPD, Martin Hiekel. Aus der SPD kommen Forderungen, Klarheit über die Erhöhung des Mindestlohns zu schaffen. Der Sprecher der parlamentarischen Linken in der Bundestagsfraktion Klüssendorf verlangte im Magazin Stern Aufklärung vor der Mitgliederabstimmung über den Koalitionsvertrag. Er kritisierte CDU-Chef Merz dafür, Zweifel an der Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro geäußert zu haben. SPD-Chef Klingbeil betonte hingegen in der ARD, dass unter der Verantwortung der Mindestlohnkommission die 15 Euro bereits im kommenden Jahr erreicht werden. CDU-Generalsekretär Linnemann hat gefordert, die Sozialversicherungen zu reformieren, weil die Beiträge immer weiter steigen. Die Beitragssätze müssten sich zurück in Richtung 40% entwickeln, sagte er in der ARD. Sozialverbände und Krankenkassen warnen schon länger, dass die Beiträge in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung weiter steigen werden. Der Gesundheitspolitiker Dahmen von den Grünen hat im RBB 24 Inforadio dazu aufgerufen, die Finanzierung auf eine breitere Grundlage zu stellen. Empfänger hoher Einkommen etwa sollten mehr zahlen und die Sozialversicherungen sollten nur Leistungen bezahlen müssen, die mit Gesundheit und Pflege zu tun haben. So könnten die Beiträge bezahlbar bleiben, erklärte Dahmen. Hören Sie das Interview mit ihm nach den Nachrichten. Die Europäische Union verstärkt ihre finanzielle Unterstützung für die palästinensische Autonomiebehörde. Nach Angaben der Nahostkommissarin der EU, Shuiza, sollen in den nächsten 3 Jahren weitere rund 1,6 Milliarden Euro bereitstehen. Die Auszahlung des Geldes sei aber an Reformen geknüpft, betonte Shuiza. Die Palästinenserregierung steht wegen Korruption und mangelhafter Verwaltung in der Kritik. Sie ist lediglich für einige Gebiete im Westjordanland begrenzt zuständig. Im Gazastreifen herrscht die radikal-islamistische Hamas. Potsdam erinnert heute an die Bombardierung der Stadt während des Zweiten Weltkriegs. Bei dem Angriff vor 80 Jahren starben rund 1600 Menschen. Arne Sprung, RBB 24.
Mit einer Lesung, einem Konzert, Glockenläuten und einem Friedensgebet gedenkt Potsdam der Opfer. In der Nikolaikirche erklingt um 19 Uhr das Potsdam-Requiem mit dem Nikolaichor Potsdam und Mitgliedern des Europe Symphony Orchestra. Die Schauspieler Steffen Schröder und Rita Feldmeier lesen im Potsdam-Museum ab 20.30 Uhr aus Zeitzeugenberichten über die Bombardierung. Um 22.14 Uhr erklingen die Glocken der Potsdamer Kirchen in Erinnerung an den Beginn des Luftangriffs vor 80 Jahren. Und die Nikolaikirche lädt zur gleichen Zeit zum multireligiösen Friedensgebet ein.
Zwei Tage nach Beginn der Abrissarbeiten an der Berliner Ringbahnbrücke ist der mittlere Teil über den S-Bahn-Gleisen komplett abgetragen. Seit dem frühen Montagmorgen wird der Bauschutt abtransportiert, heißt es von der Autobahngesellschaft. Den Angaben zufolge sollen Beton, Stahl und andere Materialien recycelt werden. Insgesamt fallen demnach rund 11.000 Tonnen Bauschutt an. Parallel dazu wird die etwas weiter nördlich gelegene Westendbrücke abgerissen, die ebenfalls zur A100 gehört. Geplant ist, dass die Arbeiten zum 25. April beendet sind. Drei Tage später soll dann die Ringbahnlinie der S-Bahn wieder durchfahren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Später sind vereinzelte Schauer möglich. Oft ist es aber trocken bei höchsten Werten von 21 bis 22 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Wannsee 9 und in Marzahn 13 Grad, in Neuruppin 8 und in Senftenberg 12 Grad. Morgen nach freundlichem Start zunehmend wolkig, gelegentlich etwas Regen bei weiterhin frühlingshaften 22 Grad. Die Zeit 9.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Es gibt Diskussionen um den Koalitionsvertrag und der kommt nicht aus der Bevölkerung. Diese Diskussion kommt nicht aus der Bevölkerung, sondern von der künftigen Bundesregierung selbst. Friedrich Merz hat da Zweifel gesät an bestimmten Passagen und jetzt wird eben diskutiert, was ist denn nun gehauen und gestochen. Wir versprechen nichts, das wir nicht halten können, so hat es der CDU-Chef gesagt. Friedrich Merz gestern Abend bei Karin Mioska in der ARD. Alles stehe unter dem Finanzierungsvorbehalt. Die Steuersenkungen, die mittlere und kleine Einkommen entlasten sollen, sind laut Merz also mit einem großen Fragezeichen versehen. Auch der Mindestlohn und die SPD hält das aber alles schon für ausgemacht, was da verabredet wurde. Was soll jetzt vom Koalitionsvertrag tatsächlich umgesetzt werden? Es kommt darauf an, wen man gerade fragt von Union und SPD. Bianca Schwarz aus unserem Hauptstadtstudio versucht sich mit einem Überblick.
Der Koalitionsvertrag steht, aber so richtig aufeinander eingespielt wirken die Koalitionäre noch nicht. Besonders deutlich wurde das am Wochenende am Beispiel Einkommenssteuersenkung. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht wörtlich:
Wir werden die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken.
Sicher sei das aber nicht, betonte der wohl nächste Kanzler Friedrich Merz in der ARD-Sendung Karin Mioska.
Das wollen wir erreichen, aber wir machen keine Versprechungen, die wir nicht erfüllen können. Und das ist etwas, was mich auch mit Lars Klingbeil verbindet. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten wollen und auch halten können.
Was er damit meint: Die Einkommenssteuersenkung findet sich zwar im Koalitionsvertrag, aber im Koalitionsvertrag steht auch, dass alle Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Also egal, was im Vertrag so angekündigt wird, es klappt am Ende nur, wenn auch genügend Geld da ist. Nur Stunden bevor Parteichef Merz das Fragezeichen setzt, hatte sein Generalsekretär Carsten Linnemann im Bericht aus Berlin in der ARD ein Ausrufezeichen hinter die Einkommenssteuersenkung gepackt.
Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Koalitionsvertrag eine Basis legt für Wachstum. Und dann werden wir auch in 2 Jahren entlasten können bei der Einkommensteuer. Ist für mich eines der wichtigsten Punkte, die wir haben, dass wir nicht belasten, sondern entlasten.
In der CDU heißt es beim Thema Einkommenssteuersenkung also: Kommt sicher, wenn man Linnemann fragt, kommt, sofern das Geld da ist, wenn man Merz fragt. Und das Geld kommt in diesem Fall nicht aus den bereits beschlossenen Schulden in Höhe von 1 Billion Euro. Nein, die Wirtschaft muss wieder brummen, erklärt der noch und vielleicht auch weiterhin Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil von der SPD im Morgenmagazin von ARD und ZDF.
Da ist die Schrittfolge wichtig. Das ist wichtig, dass wir jetzt die Wirtschaft in Gang bringen. Das machen wir, indem wir die Stromsteuer senken, dass wir wettbewerbsfähige Energiepreise haben und dass wir Anreize für privatwirtschaftliche Investitionen geben, sogenannte Superabschreibungen. Wenn die Wirtschaft dadurch in Gang geht, haben wir den Spielraum auch für Entlastung. Wir haben gesagt, nicht mit der Gießkanne, sondern für Menschen mit normalen und unteren Einkommen, denn die müssen mehr Geld in der Tasche haben. Die haben unter der Inflation ja auch besonders gelitten.
Ein bisschen Sand im Getriebe gab es am Wochenende auch beim Thema Mindestlohn. Der Koalitionsvertrag verweist auf die dafür noch notwendige Arbeit der Mindestlohnkommission und dann steht da wörtlich:
Auf diesem Weg ist ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr Jahr 2026 erreichbar.
Das hat Lars Klingbeil von der SPD im Bericht aus Berlin auch bestätigt.
Es gilt das, was im Text steht. Wir halten die 15 Euro für erreichbar. Also,
aber nur Stunden zuvor, sagte Friedrich Merz im Interview mit der Bild.
Es wird keinen gesetzlichen Automatismus geben. Der Mindestlohn kann bei dieser Höhe zum 01.01.2026 oder 27 liegen. Aber das bleibt die Aufgabe der Mindestlohnkommission, das in eigener Autonomie auch festzulegen.
Fazit nach diesem Wochenende. Scheinbar keine unüberbrückbaren Differenzen. Über allem schwebt halt die Kassenlage. Und zum besseren Einspielen haben Union und SPD ja jetzt regulär 4 Jahre Zeit.
Aber man kann natürlich auch sagen, diese Diskussion darüber, wie jetzt der Koalitionsvertrag zu interpretieren ist an gewissen wichtigen Stellen, der kommt zur Unzeit, weil heute 0 Uhr beginnt ja die Mitgliedsbefragung oder der Entscheid, Mitgliederentscheid bei der SPD, also ob der Koalitionsvertrag angenommen wird oder abgelehnt wird. Wir schauen mal auf eine andere Passage im Koalitionsvertrag und der betrifft die Gesundheit. Die geht uns ja alle an und da liegt einiges im Argen. Kliniken sind in finanzieller Schieflage. Die Krankenhausreform sorgt für Ängste. Die Krankenkassenbeiträge drohen durch die Decke zu schießen. Ja, und da haben gerade am Wochenende noch einmal Sozialverbände Alarm geschlagen. Angela Ulrich hat heute Morgen mit Janosch Dahmen gesprochen. Er ist Gesundheitspolitiker der Grünen im Bundestag. Er hat bis vor kurzem noch in der Ampelregierung versucht, das Gesundheitssystem zu reformieren. Erste Frage an ihn. Stehen denn die Krankenkassen vor dem Crash, was die Beiträge angeht? Hier seine Antwort.
Tatsächlich sind sowohl die Krankenkassen als auch die Pflegeversicherung mit Milliardendefiziten konfrontiert. Und wir alle, 75 Millionen gesetzlich Versicherte, haben das Anfang des Jahres gespürt, wie stark die Beiträge gestiegen sind. Und ohne mutige Reformen sind diese Defizitentwicklungen nicht an der Spitze angekommen, sondern werden weitergehen. Und das werden alle im Land leider sehr zu spüren kommen.
Aber dass eben mehr Leute einzahlen, die Basis breiter, wird alle das Gesundheitssystem finanzieren. Das haben Sie ja mit der Ampel auch schon nicht geschafft. Müsste da Schwarz-Rot einen neuen Anlauf starten?
Es wäre dringend notwendig, die Finanzierungsgrundlage der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zu verbreitern. Das bedeutet einerseits, dass man hohe Einkommen gemessen ihrer Leistungsfähigkeit auch stärker daran beteiligt, diese Lasten zu schultern. Es bedeutet aber auch, dass der Staat da, wo gesetzliche Krankenversicherung und Pflegeversicherung für Leistungen aufkommen, die eigentlich nichts mit Gesundheit und Pflege zu tun haben, dies mit Steuermitteln entlastet und damit die Krankenkassenbeiträge auch sachgerecht in einem bezahlbaren Niveau hält. Was meine ich damit? Zum Beispiel zahlen die Pflegekassen heute die Beiträge zur Rentenversicherung der pflegenden Angehörigen, die sich also pflegend um ihre Angehörige kümmern. Hier wäre es viel richtiger, das aus Steuermitteln auszugleichen. Auch viele der Pandemiekosten sind der Pflegeversicherung nicht ausgeglichen worden. Und diese Defizite, die spüren alle im Moment im Portemonnaie.
Wobei da mit Steuergeld auszuhelfen, da hat ja die Koalition die künftige wahrscheinliche schon abgewunken. Wenn wir uns jetzt mal die Krankenhausreform angucken, die ja noch mit Ach und Krach durch den alten Bundestag gegangen ist. Jetzt rufen aber Regionen, zum Beispiel hier bei uns die Uckermark, um Hilfe. Da stehen ja Kliniken in Angermünde und Prenzlau vor dem Aus. Der Landkreis gibt nun zwar Geld, will aber mehr Unterstützung vom Bund. Gibt ja auch eine Bundesratsinitiative dazu. Und Hennigsdorf ist ein weiteres Beispiel. Da wird eine Klinik die stationäre Betreuung schließen, nur noch Notfälle behandeln. Ist das dann halt so nach dieser Krankenhausreform, die ja auch irgendwie spürbar sein muss?
Die Krankenhausreform ist ein wichtiges Reformprojekt, was überfällig war und was jetzt dringend umgesetzt werden muss, damit eben die Krankenhäuser, die gerade wie in Brandenburg geschildert, für die Menschen die einzige Versorgungsmöglichkeit vor Ort sind, auch erhalten bleiben können. Ohne diese Reform droht allen diesen Kliniken das aus. Wir haben ja gerade für Brandenburg Sicherstellungszuschläge für diese Häuser nochmal erhöht, den finanzielle Unterfütterung dort verbessert mit der Reform. Und ich nehme mit Sorge wahr, dass der Koalitionsvertrag die Krankenhausreform an verschiedenen Stellen jetzt ausbremsen will, ein Stück weit entkernt und damit diese Häuser noch stärker in Gefahr geraten.
Aber auf der anderen Seite, wenn halt überall zu wenig Personal ist, könnte ja eine Konzentration dann eben auch dafür sorgen, dass in den weniger Häusern dann genug da sind. Und auch bei Ihnen gab es schon angelegt, dass wer Geld vom Bund für die Krankenhäuser haben will, durch einen Transformationsfonds auch selber die Hälfte beisteuern muss, was ja für viele Kommunen einfach nicht geht. Wir haben zu wenig Geld. Also ein Fehler schon in Ihrem System?
Die Finanzierung des Transformationsfonds, also der Umbau der Krankenhauslandschaft mit 50 Milliarden, den wir aufgesetzt haben, der speist sich ja nicht aus den Kommunen, sondern von Bund und Ländern. Die Länder, die hier die Mittel bereitstellen und dem im Bundesrat auch zugestimmt haben, ist ein wichtiges Instrument, um Krankenhäuser in Brandenburg zu stützen. Gleichzeitig müssen wir natürlich anschauen, wir haben in Berlin zum Beispiel eine sehr hohe Krankenhausdichte und müssen uns fragen, sind alle diese Krankenhäuser wirklich bedarfsnotwendig und ist es an der einen oder anderen nicht sinnvoll, auch Personal umzuschichten, um einerseits eine in der Fläche gute Grund- und Notfallversorgung zu haben und dann in Ballungsräumen eine Spezialversorgung, wo große Kliniken wie die Charité dann eben ganz spezielle Versorgungsangebote anbieten.
Sprich, in Berlin könnten Häuser dicht machen, aber für Brandenburg würden sie sich in die Bresche werfen.
Das muss man im Einzelfall unterscheiden. Wir haben auch in einigen Teilen von Brandenburg Krankenhäuser sehr nah beieinander, die nicht nur in der Versorgung konkurrieren, sondern vor allem ums Personal. Da macht es Sinn, diese Häuser zusammenzulegen. Aber insgesamt in einem großen Flächenland wie Brandenburg ist die Anzahl an Krankenhäusern schon heute sehr gering.
Das sagt Janosch Dahmen, er ist Gesundheitspolitiker der Grünen im Bundestag. Das Gespräch mit ihm führte Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Heute, vor 80 Jahren, am 14. April 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde Potsdam bombardiert durch die britische Royal Air Force. 1600 Menschen starben. Große Teile der Potsdamer Innenstadt wurden zerstört. Etwa 60.000 Menschen wurden obdachlos. Mit einer Stadtführung durch Potsdam wurde am Wochenende an die Bombardierung erinnert. Und auch heute Nachmittag gibt es noch einmal diese Stadtführung. Unsere Kulturreporterin Antje Bonhage war am Wochenende mit dabei. Antje, was ist das Besondere an dieser Stadtführung?
Ja, das ist keine herkömmliche Stadtführung in dem Sinne, dass man von Gebäude zu Gebäude geht und dort etwas zum Beispiel über die Architektur oder verschiedene historische Daten erfährt. Der Stadtführer, der hat die Führung thematisch aufgebaut. Also man blieb an einzelnen Orten stehen. Es wurde ein Thema rund um das Bombardement von Potsdam eingeführt. Also zum Beispiel Ausharren im Luftschutzkeller, während die Bomben fielen. Und zu jedem dieser Themen hat der Tourguide Potsdamerinnen und Potsdamer zu Wort kommen lassen, und zwar indem er Tagebucheinträge vorlas.
Und welche Orte werden besucht? Was erfährt man da?
Also eine Station zu Beginn ist zum Beispiel die Freundschaftsinsel, also die große Parkanlage mitten in der Stadt. Da war das Thema Belagerung. Also es ging darum, wie die russischen Truppen im April 1945 die Stadt Potsdam belagert haben. Am Alten Markt, dem zentralen Platz Potsdams, da kamen Tagebuchaufzeichnungen aus den Kellern und Luftschutzräumen. Flucht war ein weiteres Thema am Steubenplatz nämlich. Also wie konnten die Bewohner, als alles schon ziemlich aussichtslos war, die Stadt so schnell wie möglich verlassen? Das war ja gar nicht so einfach. Potsdam ist eine Insel und fast alle Brücken waren zerstört. Dann Brandenburger Straße war noch eine Station. Dort das Thema Plünderung der Läden und auch die Schwierigkeit, überhaupt an Lebensmittel zu kommen. Also manchmal stand man 3 Tage lang an, einfach nur um ein Brot zu bekommen.
Was nimmst du vor allem mit von der Tour?
Also ich fand die vielen individuellen Tagebucheinträge, die haben sehr anschaulich gemacht, wie Krieg sich anfühlen kann und was Krieg auf einer persönlichen Ebene bedeuten kann. Also es drängte sich auch sehr stark ein Bezug zu heute auf, zu Kriegen, die immer näher rücken, zum Beispiel Krieg in der Ukraine. Man konnte sich sehr plastisch vorstellen, wie es den Menschen geht, wenn Bomben fallen oder wenn sie fliehen müssen. Und diese menschlich-persönliche Ebene und die Aktualität, also das sind auf jeden Fall Aspekte, die man mitnehmen kann, finde ich.
Heute Nachmittag gibt es diese Führung noch einmal. Würdest du die Tour empfehlen?
Grundsätzlich ja. Es war auf jeden Fall interessant und wirklich auch nahegehend. Die Idee der Themencluster, also jeweils an einen Ort in der Stadt zu gehen und dort ein Thema zu behandeln, die fand ich gut. Die Tour ist allerdings sehr lang. Zumindest als ich dabei war, dauerte sie über 3 Stunden. Ich denke, da müsste man vielleicht ein bisschen raffen, das eine oder andere vielleicht doch weglassen. Ich weiß nicht, vielleicht macht der Tourguide das heute ja auch. Der kleinen Teilnehmergruppe, das waren so knapp 10 Leute, die dabei waren, der hat's aber auf jeden Fall gefallen.
Ich habe die Gelegenheit genutzt, 80 Jahre Kriegsende. Und ich wollte mal eine sachkundige Erklärung zu dem, was ich schon wusste. Aber es ist noch vieles Neues dazugekommen.
Dass er eben auch diese persönlichen Eindrücke schildert, das finde ich nochmal sehr interessant. Man hat ja in der Bekanntschaft, Verwandtschaft so ein bisschen auch was mitbekommen. Und das jetzt nochmal so ganz in Ruhe sich anzuhören, fand ich dann schon sehr, ja, nochmal vertiefend.
Also ich finde die fantastisch. Ich habe das alles noch nicht gehört. Also ich kenne viele Erzählungen von meinen Eltern, nichts von meinen Großeltern. Die waren ja ganz still, die haben ja geschwiegen. Die haben ja nie einen Ton gesagt, wie es früher gewesen ist. Ich finde das wirklich ganz große Klasse.
Ja, das also Stimmen von der Führung, eingesammelt von Antje Bonhage, unserer Kulturreporterin, die mit dabei war. Dankeschön, Antje, für diese Eindrücke und Informationen. Bombardiert, belagert, befreit ist der Titel dieser historischen Stadtführung anlässlich der Bombardierung Potsdams vor 80 Jahren. Heute um 14 Uhr gibt es die Führung noch einmal. Das Angebot ist kostenfrei, aber man sollte sich anmelden. Informationen dazu bekommen Sie auf www.potsdam.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Brandenburg A2 Magdeburg Richtung Berlin. Nach einem Unfall ist die Autobahn zwischen Ziesa und Wollin gesperrt. In Richtung Magdeburg liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Probleme auch auf der südlichen A10 in Richtung Dreieck Werder. Zwischen Raststätte am Fichtenplan und Genshagen 5 Kilometer Stau nach einem Unfall. Sie benötigen bis zu einer Stunde zusätzlich. A24 Hamburg Richtung Berlin. Zwischen Neuruppin und Neuruppin Süd steht ein defekter Pkw auf der linken Spur. Und auf dem Berliner Stadtring haben wir in beiden Richtungen dichten Verkehr zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Kudamm. In Adlershof ist das Adlergestell in Höhe Dörpfeldstraße wegen eines Polizeieinsatzes stadteinwärts gesperrt. Rundherum Stau.
Es ist 10 Uhr gleich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Irina Grabowski. Guten Morgen. SPD-Chef Lars Klingbeil, ja, der sah gestern im Gespräch mit der ARD am Abend schon ein bisschen blass um die Nase aus, hat aber gewohnt routiniert auf die Zweifel am Koalitionsvertrag reagiert. Abzuwarten bleibt, wie seine Genossen und Genossinnen jetzt reagieren werden. Jede Stimme zählt. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Berliner SPD wirbt bei der Parteibasis um Zustimmung für eine schwarz-rote Koalition. Der Co-Vorsitzende Hiekel hat im RBB 24 Inforadio gesagt, es gebe gute Gründe, den Koalitionsvertrag mit der Union anzunehmen. Die SPD habe sehr viel erreicht. Als Beispiele nannte er etwa die Verlängerung der Mietpreisbremse und die Fortsetzung des Deutschlandtickets. Dass die Jusos in Berlin und Brandenburg einen CDU-Kanzler Merz ablehnten, sei ein natürlicher Reflex. Um Mitternacht beginnt bei der SPD ein Online-Voting. Die Partei lässt ihre Mitglieder 2 Wochen lang über den Koalitionsvertrag abstimmen. Bei der CDU entscheidet Ende des Monats ein kleiner Parteitag über Schwarz-Rot. Die CSU hat dem Koalitionsvertrag bereits zugestimmt. Der designierte Bundeskanzler Merz hat bekräftigt, dass die geplante Senkung der Einkommensteuer noch nicht sicher ist. In der ARD betonte der CDU-Politiker, dass dieser Schritt zwar sehr gewollt ist, er verwies aber auch darauf, dass alle Vorhaben der künftigen Koalition unter dem Vorbehalt stehen, dass sie bezahlbar sind.
Das wollen wir erreichen, aber wir machen keine Versprechungen, die wir nicht erfüllen können. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir das in diesen Verhandlungen so herausgearbeitet haben, dass das eine gemeinsame Überzeugung ist. Wir machen das schnörkellos. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten wollen und auch halten können. Und lieber sind wir ein bisschen besser, als wir versprochen haben, als dass wir so wie in der ausscheidenden Regierung ständig hinter den eigenen Ansprüchen hinterherlaufen.
Der wohl künftige Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU. Die Außenminister der Europäischen Union kommen heute in Luxemburg zusammen. Ein Thema des Treffens ist die weitere Unterstützung für die Ukraine im russischen Angriffskrieg. Außerdem soll es um die Lage im Nahen Osten gehen, erwartet wird der palästinensische Regierungschef. Deutschland wird von der geschäftsführenden Außenministerin Baerbock vertreten. Die Grünen-Politikerin hat eine Zukunft für den Gazastreifen ohne die radikal-islamische Hamas angemahnt. Sicherheit im Nahen Osten könne nur ohne Hamas-Strukturen garantiert werden, sagte Baerbock am Rande des Treffens. Der Internetkonzern Meta steht ab heute in Washington vor Gericht. Die US-Handelsbehörde wirft der Facebook-Mutter vor, die Plattformen Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben, um die Monopolstellung zu sichern. Aus Washington Carsten Kühntop.
Meta argumentiert, die beiden Plattformen würden viel mehr